Herzlich willkommen zu Dein Bauchgefühl meets Mami Empowerment.
Der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und deine Mutterschaft und alles darüber hinaus.
Ich bin Sarah, zweifach Mama, studierte Grundschullehrerin, artgerecht Coach und Geburtsmentorin.
Und ich bin Cindy, dreifach Mama, Kindheitspädagogin, Stillberaterin, Geburtsmentorin und vieles mehr. Und zusammen sind wir
deine Freundin im Ohr und begleiten dich durch deine guten und schlechten Zeiten in deiner Mutterschaft mit unserer Expertise.
Denn wir wollen, dass dein Kind glücklich, geborgen und gesund aufwachsen kann. Ich habe einen ganz wunderbaren Gast hier heute, die liebe Karin. Ich sage jetzt einfach schon mal, wer du bist. Karin ist ein Urlaubsmitbringsel. Kann ich das so sagen?
Bitte, unbedingt.
Karin und ich haben uns letzte Woche, also eigentlich vorletzte Woche schon, auf Bali kennengelernt. Nein, stimmt nicht. Wir haben uns im Flugzeug kennengelernt, auf dem Weg nach Bali. Wir sind von Frankfurt geflogen, also es war in Deutschland. Und wir haben ein paar Sätze getauscht und waren irgendwie gleich auf einer Welle. Und natürlich Menschen, die ich inspirierend finde, die ich toll finde, mit denen ich mich super gut unterhalten kann, die lade ich einfach in meinen Podcast ein, ja? Deswegen, Kari, bist du hier heute. Herzlich willkommen.
Das hast du schön gesagt. Das war eins der magischsten Momente von Bali, als du, Cindy, neben mir im Flieger saß und das sofort gematcht hat. Das war wirklich magisch, muss ich ehrlich sagen. Ganz, ganz tolle Begegnung, die sich, wie wir merken, ja immer weiter voraussetzt.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben unglaublich viele Dinge gemeinsam, die wir ja heute nicht mit euch teilen, ja? Also das ist privat, aber es unterscheidet uns auch eine große Sache. Und zwar, das finde ich auch super interessant, Karin, du bist keine Mama. Ich bin Mama und ich habe oft, also fast ausschließlich Mütter um mich. Karin ist keine Mama. Das ist die einzige Sache, die uns unterscheidet. Naja, gut, du bist blond, ich bin dunkelhaarig, vielleicht auch noch, aber das war's. Ansonsten sind wir wie eineiige Zwillinge. Und Karin und ich haben, wir haben auf unserem Weg, da wo wir jetzt sind, einfach eine Station gehabt, die uns auch verbindet. Und zwar ist es die Station Kita. Ich ja als Fachberaterin, also ich war über 12 Jahre Fachberaterin für Kita, Hort und Tagespflege. Und Karin, was hast du denn gemacht vorher?
Ja, Cindy, du hättest ja nahezu meine Vorgesetzte sein können, ne, als Fachberatung. Ich habe nämlich 13 Jahre einen Kindergarten geleitet und ja, war 19 Jahre in dem Bereich tätig. 13 Jahre davon Leitung bei einem anderen Träger und wir waren auch räumlich ein bisschen weiter voneinander entfernt, sodass wir uns nicht begegnet wären, sonst wäre das da schon sehr lustig geworden, glaube ich.
Definitiv. Du warst zuerst Erzieherin und dann Leiterin oder umgekehrt?
Nein. Erst Erzieherin, ne? Also ich bin ziemlich schnell dann Vollzeit gegangen in zwei Gruppen. Also zwei Gruppen am Tag heißt 50 Kinder am Tag, 50 Familien und eine Gruppe vormittags, eine nachmittags. Allerdings habe ich natürlich auch sehr viel Erfahrung da sammeln können und habe auch mit sehr unterschiedlichen Mitarbeitern gearbeitet, was natürlich auch total interessant ist. Und dann, genau, bin ich Leitung geworden einer wunderbaren kleinen Einrichtung. Das war auch immer so mein Wunsch, dass ich wirklich nah bei den Kindern bleibe. Und das war so ein ganz altes Fachwerkhaus, ein früherer Schafstall tatsächlich. Und das war natürlich toll. Da hatte ich erstmal die Möglichkeit, viel zu renovieren auch und das Alte und das Neue miteinander zu verbinden auf einem kleinen Dorf. Ja, und rechts und links waren so größere Dörfer, die dann auch zu meinem Einzugsgebiet galten und dann ja der Speckgürtel einer größeren Stadt waren und ja, das war sehr, sehr, sehr spannend.
Es klingt wundervoll, es klingt idyllisch und auch solche Kitas habe ich betreut in den Jahren als Fachberaterin und ich fand das immer toll, dahin zu kommen, weil es gerade so kleine Dorfeinrichtungen, die sind irgendwie, also sind noch so familiär und irgendwie ist da die Welt stehen geblieben. Aber trotzdem, Karin, bist du ja seit einigen Jahren keine Kita-Leiterin mehr. Warum? Also es klingt alles idyllisch und man denkt sich, kleine Einrichtung auf dem Dorf, alles schön, alles toll. Warum bist du keine Kita-Leiterin mehr, Karin?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und die möchte ich dir auch gern beantworten. Es kam halt immer mehr bürokratischer Aufwand auf einen zu. Also ich bin ISO-Auditorin, wir sind Qualitätsmanagement-zertifiziert und all diese Geschichten. Das ist aber nur ein kleiner Grund. Eigentlich der Hauptgrund ist der Fachkräftemangel gewesen. Also es ging dann dahin über, dass ich hatte eine also eine Familiengruppe mit auch Krippenkindern in der Gruppe, was übrigens ein wunderbares Konzept ist, wenn man genug Personal hat. Da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen, weil das nämlich sehr nah an der Familie dran ist und ich da doch Erkenntnisse hatte, die sind überwältigend gewesen. Ganz andersrum als das, was man sich vorher durchdenken kann. Ja, und dann kam der Fachkräftemangel und ich hatte monatlich wechselnde Mitarbeiter in der Einrichtung und ja, wenn man sich dann vorstellt, nach dem Sommer, Eingewöhnungszeit, die alten Kinder kommen auf dich nur zu, die neuen Kinder, die alten Familien, die neuen, die natürlich auch, also ich habe immer gesagt, dass das Größte und das Wichtigste ist die Eingewöhnungszeit, weil wenn da Vertrauen und Beziehung entsteht, und das soll natürlich entstehen, da brauchen die Kinder einfach die Zeit mit dir und auch die Eltern, weil oft ist es die erste Fremdbetreuung außerhalb der Familie. Da muss auch meiner Meinung nach auch die Mutter und der Vater, die müssen sich auch wohlfühlen und immer wieder die Rücksprache haben oder haben können, es ist alles in Ordnung. Ja, das braucht halt Zeit und Bindung und Beziehung setzt Bildung voraus, das wissen du und ich. Und von daher, ja, das wurde so heftig, dass es monatlich wechselnde Mitarbeiter gab. Und das, ich sage jetzt mal einen knallharten Satz, ich habe immer gesagt, wenn ich den Kindern nicht mehr gerecht werde, so wie mein Anspruch ist, dann bin ich hier falsch. Und das heißt nicht, dass ich glaube, dass ich falsch in dem Beruf bin, sondern dass das System einfach da leider krankt.
Also das heißt, du hast den Job hingeschmissen, weil du das einfach nicht mehr ertragen konntest?
Ja, ich habe in der Zeit, ich habe schon vorher Seminare gegeben für pädagogische Mitarbeiter und so und auch bei uns in dem Bereich, also wir hatten einen Fortbildungskatalog und dann war meine Idee halt in dem Bereich weiter zu wechseln. Ja, aber aufgrund des Fachkräftemangels war da von Führungsebene die Idee, das in Form von Doppelbelastung nochmal on top zu machen. Und aufgrund meiner Gesundheit, also ich sag euch, Leute, es kann keinen Arbeitsplatz geben. Und das ist auch für mich jetzt der Weg und das Resümee da draußen und auch die Menschen, die ich draußen sehe, es kann keinen Arbeitsplatz geben, der einen in irgendeiner Form krank macht. Ja, das muss ich so sagen.
Das ist richtig. Natürlich könnte jetzt, wenn ich jetzt zuhören würde, könnte ich sagen, Karin, ja gut, aber wenn du schon weißt, dass ein Mangel besteht, ja, ein Fachkräftemangel und dir die Kinder so wichtig sind, warum bist du nicht geblieben? Weil du bist ja dann auch weggefallen für die Kinder. Ich kenne deine Antwort, Karin, weil es ist natürlich so, solange so Frauen wie du, so tolle Frauen, die so nah am Kind sind, alle da bleiben, im System bleiben und sich also selbst einfach krank werden durch die Überbelastung, solange wird sich ja am System auch nichts ändern. Ja? Solange das sozusagen die ganze Arbeit auf immer weniger und weniger Schultern getragen wird. Deswegen kann ich verstehen, dass du diesen Weg gegangen bist, obwohl du dir die Kinder so wichtig sind. Oder?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die du mir stellst. Und da wir uns kennen, sagst du ja bereits, du kennst die Antwort. Zum einen ist es ja so, ich kann nur etwas geben, wenn auch für mich selber gesorgt ist. Und zum anderen hat es sich tatsächlich daraus entwickelt, dass ich den Menschen helfe, die, egal aus welcher Berufssparte, sich gesundheitlich auf den Weg machen oder auch in ihrem Leben etwas verändern wollen. Und da habe ich eben das ganze Know-how, dass ich den Menschen bei diesem Weg helfen kann, dass sie wirklich nicht ins Bodenlose fallen. Es gibt Möglichkeiten und das mache ich unheimlich gerne, weil ich auch den Mangel sehe und den Bedarf, also die Leistungsträger in den pädagogischen Bereichen, natürlich auch in der Pflege, das wissen wir auch, in der Pflege, im Gesundheitssystem. Die Leistungsträger sind einfach sehr ausgemergelt. Ich benenne das einfach mal so. Und ja, die zu stärken oder vielleicht Perspektiven aufzuzeigen und auch, ja, auch da, ich sag mal, ich beschäftige mich ja sehr viel mit holistischer Gesundheitsberatung, ausleitenden Giften und solche Dinge. Und es gehört einfach auch dazu, sich darüber klar zu werden, sich auch von toxischen, ich benenne das mal so, Situationen, Beziehungen, Arbeitsplätzen, Verhältnissen, Arbeitsverhältnissen oder sonst was zu lösen. Nur so können wir irgendwie gesunden. Und das macht mir auch sehr viel Freude, weil der Bedarf auch sehr groß ist. Natürlich auch im Kita-Bereich. Und die Kreise schließen sich ja immer wieder. Und ja, natürlich sind die Kinder wunderbar. Also die Kinder sind also so ein Wunder und sowas. Bereicherndes im Leben. Und auch, ich verstehe auch jede Mutter, die sagt, ich habe aber auch die Nase mal voll. Und auch jede Erzieherin. Und das braucht auch Raum, finde ich.
Ich finde es mega schade, Karin, dass du nicht mehr da bist in der Kita, weil du, wir haben ja ganz viel gesprochen, wir hatten ja viel Zeit miteinander, du hast mir erzählt, was du Tolles mit den Kindern auch gemacht hast, was für tolle Projekte du gemacht hast, und ich denke mir, oh Gott, ey, gerade solche Frauen braucht es halt in der Kita, und ich kann dich aber auch total gut verstehen, dass du weggegangen bist aus den Gründen, die du gerade genannt hast, aber magst du mich trotzdem nochmal so ein bisschen mitnehmen, wie du Kita für dich empfindest oder empfunden hast, was du denkst, was wichtig ist, vielleicht auch einfach, um Eltern so ein bisschen das Gefühl zu geben, wenn sie sich für eine Kita entscheiden, worauf sie achten sollten, wenn sie mit der Leiterin sprechen, wenn sie mit der Erzieherin sprechen, weil ich denke halt ganz oft, dass Eltern eine ganz falsche Vorstellung haben. Ja, Eltern ist oft wichtig, wie ist die Kita, wie sieht die aus, wie ist die gestrichen, ist die nagelneu, ne? Oder ist das halt, wie du gerade gesagt hast, eben ein ehemaliger Stall. Viele denken halt, wenn eine Kita neu gebaut ist, wenn alles schick ist, wenn es das tollste Spielzeug gibt und noch 25.000, 28.000 Angebote, dass das dann die richtige Kita ist. Und du, also ich könnte es ja auch, aber du kannst einfach wirklich aus deiner Perspektive nochmal sagen, was glaubst du, worauf kommt es an, wenn man einfach gezwungen ist, sich für Kita einfach auch zu entscheiden, wegen der Arbeit oder aus welchen Gründen auch immer?
Ja, das hast du jetzt ganz schön gesagt. Also es ist tatsächlich so, du hast ja im Schwein- oder Stall gesagt, das war ein Schafstall, ja, der natürlich renoviert war, aber das Wichtigste ist eben nicht die Farbe oder wie es ausgestattet ist. Ich muss sagen, mittlerweile ganz im Gegenteil. Also der Charme eines Neubaus ist ja doch, das lebt doch noch nicht. Da muss erstmal Leben reinkommen. So. Und da sind wir schon an dem Punkt, das muss gelebt werden. Also ich sage euch ganz ehrlich, Qualitätsmanagement, ISO, Leistungsbeschreibung, das ist auf dem Papier und das ist auch ganz gut, dass Qualität gesichert wird für neue Mitarbeiter. Aber wenn es nur Papier ist und nicht gelebt wird, das spürt man. Und ich kann natürlich die Prägnanz der Eltern verstehen, sie brauchen einerseits eine gute Betreuung, andererseits haben sie überhaupt Wahlmöglichkeiten. Es gibt ja das Elternwunsch- und Wahlrecht, von dem niemand Gebrauch macht. Und das wissen viele Eltern auch gar nicht, dass sie die Möglichkeit haben. Und natürlich auch da interveniert wird bei Gemeinden, weil sie natürlich auch ihre Schäfchen erstmal unterbringen wollen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, es muss da Leben rein. Das muss zu spüren sein. Es muss gelebt werden, die Begeisterung, die Kindern entgegengebracht wird, die Begeisterung in einem, also ich habe ganz vielen Projekten gearbeitet, ja. Überlegt doch mal selber, wie habt ihr gelernt im Leben? Was habt ihr gut gelernt im Leben? Habt ihr gut gelernt, wenn ihr alle 45 Minuten oder 90 Minuten neu getaktet wurde zu einem neuen Thema? Oder habt ihr gelernt, wenn ihr euch im Flow verloren habt, wenn ihr mit Begeisterung an irgendetwas, an irgendeinem Thema dran wart, selber recherchieren konntet, selber ausprobieren, experimentieren konntet? Wie habt ihr selber gut gelernt? Und gelernt heißt spielen bei Kindern. Ja, die erschließen sich ihre Lebensumwelt im Spiel. Die spielen ihr Leben, ihre Familien, ihr Leben in der Familie, das spielen sie nach. Sie wollen Erwachsenenspiele, Erwachsenenaufgaben nachspielen. Dafür braucht es gar nicht diese aufindoktrinierten Aufgaben. Entschuldigung, dass ich sage, ja, wir machen 45 Minuten Englisch-Stuhlkreis oder sowas. Das sind Dinge, das kann schon nebenher, aber du kannst das in Projekte ganz, also in einem Projekt kannst du jedes Thema unterbringen. Jedes. Ne? Mach das Thema Apfel, da bringst du mathematische Bereiche rein, also wenn wir in diesen Bildungsbereichen sind, da bringst du jeden Bereich rein. Und du kannst aber damit mit den Kindern Äpfel sammeln gehen, du kannst beim Bauern Saftpressen gehen, du kannst, das ist jetzt ein banales Beispiel, aber genauso gibt es natürlich viele andere Projekte, die du da machen kannst. Und das muss einfach leben. Und das ist dann davon abhängig, wie die Kinder es auch erleben wollen. Ja, es ist meiner Meinung nach nicht so einfach nur auf Papier zu bringen, ja, ein Projekt dauert so und so lange. Das ist immer die Frage, was bringen die Kinder für Impulse rein, was bringen die für Aufgaben, für Ideen rein. Und die Kinder sind so klug, die wissen selber so viel. Die brauchen uns Insofern, dass wir ihnen Material stellen, dass wir ihnen Rahmen geben, aber die brauchen nicht diese ganze Reglementierung. Und die finden selber Ideen und Aufgaben zu Projekten. Das unterschätzen wir. Wir unterschätzen wirklich, was Kinder können. Und das ist so schön, wenn wir das laufen lassen und Kinder spielen lassen. Lass die Kinder spielen.
Das ist auch ganz wichtig für zu Hause, glaube ich, Karin. Also, weil, ne, ich switche ja gedanklich gerade immer, was kannst du mitnehmen, wenn du dein Kind zu Hause hast? Was kannst du mitnehmen, wenn du davor stehst, sozusagen dich für eine Kita zu entscheiden? Gedanklich, aber es ist so wichtig, die Kinder wirklich einfach spielen zu lassen. Ich habe ja Pädagogik studiert damals 2005 und ich erinnere mich an ein Buch, irgendwie Spiel ist der Beruf des Lebens, der Beruf der Kinder, ja. Also das ist so, das ist deren Hauptaufgabe eigentlich. Und wir leben halt in einer Zeit, da darf sich jeder mal an die Nase fassen, wo wir die Kinder halt überbespaßen und auch irgendwie so einen Plan aufstellen, so einen Wochenplan, heute dies, morgen das, übermorgen das. Und eigentlich brauchen sie das alles nicht. Sie brauchen Zeit zum Spielen.
Ja, und das bedarf aber auch diese Hürde eines Erwachsenen, Mutter, Vater, Oma, Opa, auszuhalten, dass Kinder sich auch langweilen. Wer in der Wissenschaft bei ganz großen Historikern und Wissenschaftlern mal zurückgeht und recherchiert, der wird herausfinden, dass Langeweile die Grundvoraussetzung ist für nächste neue Kreativität. Und das habe ich den Eltern immer vorm Schuleintritt gesagt. Oh, die langweilen sich. Ja, aber das ist ein Prozess, ein Schritt, um daraus wieder neue Kreativität und neue Ideen zu schöpfen. Haltet es aus. Und haltet es aus, dass Kinder sich alleine beschäftigen sollten. Ja, dass ihr seid nicht... It's not my circus, not my monkeys. Ihr seid nicht die Bespaßer der Kinder. Ja, ihr seid die Leuchttürme und ihr gebt das Leben, das ihr gestaltet, voraus und die Kinder orientieren sich an eurem Leben und es sollte in der Natur, es sollte nicht andersrum sein. Das ist meine Empfehlung, dass ihr wirklich euer Leben so ausrichtet und die Kinder sind die Gestalter, die sich daran eben angliedern, ja, dass ihr die Leuchttürme seid. Und oft ist es eine Verschiebung in der Gesellschaft. Ich sage das mal so, bei 19 Jahren habe ich mich schon gewundert, wie sich, ich sage das einfach mal, der normale Mittelstand auch entwickelt hat, auch im Beratungsbereich. Ne? Also, und das habe ich auch gerne gemacht und verstehe das auch. Darüber hinaus hat jeder Mensch und jede Familie auch das Anrecht auf eine Krise. Was weiß ich, Berufswechsel, die Großeltern werden krank oder. Da hat jeder auch das Anrecht auf Beratung und Unterstützung. Es hat sich aber immer mehr in den Mittelstand, in die Mitte der Gesellschaft verlagert. Und irgendwie auch die Angst davor, nicht mehr Freund der Kinder zu sein. Ihr seid wirklich die Leuchttürme, die Kinder orientieren sich nach euch. Und ja, und das ist einfach, und jetzt sagt vielleicht jemand, ja, die hat ja keine Kinder. Ihr seid die Experten eurer Kinder zu Hause. Absolut. Das kann euch auch keiner nehmen. Wir sehen eure Kinder aber in einem sozialen Gefüge, in der Gruppe, in einem großen Kontext. Und überlegt mal, das sind die ersten Schritte zur Schule. Die nächsten Schritte, die einen großen Rahmen haben. Und da sind sie wieder die Kleinsten. Lasst ihnen auch mal das Gefühl, dass sie die Größten sind. Ja, dieses sehr, sehr früh dann wieder beschulen und so. Was für ein geiles Erlebnis und super Erlebnis ist es denn, wenn man einmal der Größte sein kann? Ja, einfach mal. Ihr wisst, wie das ist. In der Schule sind sie wieder die Kleinsten, da fängt alles wieder neu an. Aber einmal wirklich den Jüngeren auch ein Vorbild zu sein. Das war übrigens die Erfahrung, auf die ich vorhin hinaus wollte, in der Familiengruppe. Ich habe immer gedacht, die Kleinen werden von den Großen lernen. Ich weiß nicht, habe ich dir schon erzählt, Cindy?
Ja, das hast du mir erzählt, ja.
Ja, ich muss das einmal ausführen. Ich habe immer gedacht, ja, Familiengruppe, die Kleinen werden von den Großen lernen. Und die Erfahrung hat dann gezeigt, was für tolle Erlebnisse die großen Kinder durch die Kleinen, die Jüngeren hatten. Ja, das können wir als pädagogische Aufgabe gar nicht geben, weil wenn ein 2,5-Jähriger dann einen 5-Jährigen umarmt, weil der ihm geholfen hat, die Schuhe mit zuzumachen. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das ist so wunderbar. Und das ist natürlich für dieses große Kind ein unglaublich tolles Gefühl. da auch der Große sein zu dürfen. Und das sind Aufgaben, ich sag's einfach mal, weißt du, da kann vielleicht auf dem Programm sonst was stehen, Englisch oder so, aber es sind Aufgaben und pädagogische Kontexte, die laufen dazwischen. Und das seht ihr, das wird gelebt. Und am schönsten ist noch, wenn es sogar ein bisschen transportiert wird, wenn Erzieher da vielleicht noch ein bisschen drüber reden oder so. Es braucht aber natürlich auch Zeit. Ja.
Ja. Das, was mir dabei gerade einfällt, Karin, ist ja, dass das, was du beschreibst, dass die Großen den Kleinen helfen. Und das ist ja, das klingt ja so ein bisschen auch nach Familie und es klingt halt nach lebensnahen Dingen. Ja? Also das, was mir halt oft auffällt bei Kita heutzutage, ist halt, dass da eben viele Angebote gestaltet werden, die alle schon in Richtung Schule gehen und in Funktionieren und Leistung bringen und den Stift richtig halten und das richtig machen und das richtig machen. Und es bleibt halt so wenig Raum für Leben. Also für lebensnahe Dinge wie Kochen, Backen, Gärtnern, also so Dinge, die die Kinder auch zu Hause tun könnten, wo ich aber finde, dass die eigentlich auch mit in die Kita gehören sollten. Und nicht nur als Ausnahme, also irgendwie so immer, ja.
Ja, also natürlich braucht das wieder Mitarbeiter, daran hapert es oft, leider, aber du hast vollkommen recht, weil was man vielleicht auch nochmal sagen muss, nicht durch Üben des Stifthaltens lernt das Kind ausschließlich Stifthalten, ganz im Gegenteil. Ja, sondern durch zum Beispiel den Kochlöffel halten, mit Murmeln spielen, mit Stöckern spielen, wird genauso der Griff geübt. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, weil wir denken immer, es muss genau das gelernt und geübt werden, was dann dabei rauskommen soll. Nein, das ist doch Quatsch. Ihr habt doch nicht zum Beispiel in eurer Schullaufbahn, ihr habt doch, oder Berufslaufbahn, ihr habt doch nicht von Anfang an genau das gemacht, was heute dasteht, was ihr tut. Ihr habt doch ganz andere Dinge. Es sind Vorläuferfähigkeiten, die man lernt, um dann das Ergebnis zu haben. Und ich sage euch ehrlich, ich habe Elterngespräche dann so geführt, was ich auch verstehen kann. Wenn es zum Beispiel Kinder gibt, die vergessen, ihr kennt das, ständig ihre Handschuhe oder ihren Schal oder ich habe das schon wieder. Und oh, die verlieren sich zum Teil vielleicht in Raum und Zeit beim Spiel. Mama sagt fünfmal, hol mal das und das und wir müssen los. Also das kann ich alles verstehen und ihr habt recht, aber um auch den Eltern den Druck zu nehmen, überlegt mal, ja, diese Kinder verlieren sich in Raum und Zeit, die sind total im Flow drin, in der Aufgabe. Das sind Aufgaben, die im Management, ja, die hohe Manager wieder erlernen müssen. Ja, überlegt mal, Achtsamkeitsschulungen, in Flow kommen, sich wirklich in Prozesse wieder reinbegeben. Das ist leider durch diese Verstundenplanung auch in Kitas immer wieder unterbrochen. Und neurowissenschaftlich wissen wir, dass Lernen nicht so funktioniert. Wir haben vorhin ja schon mal über diese PISA-Studie vor vielen Jahren gesprochen oder Gerald Hüther, Neurowissenschaftler und solche Dinge. Es ist erwiesen, dass Lernen nicht im 45- oder 90-Minuten-Takt funktioniert. Mhm. Ja, sondern wenn ich mich der Aufgabe hingebe, und das wisst ihr alle selber, wenn ihr zum Beispiel eine Sprache gelernt habt, wenn ihr dann in das Land gereist seid und alles mit Emotionen verknüpft ist, mit Emotionen, ich habe diesen Turm gebaut, ich bin so begeistert darüber, ich muss das allen zeigen und ich muss das auch Mama noch zeigen und ich muss das noch und am liebsten würde ich noch meine Oma mitbringen, um diesen Turm zu zeigen. Das ist Lernen und das ist Begeisterung. Ja.
Absolut, absolut. Und ich finde das so wichtig, dass das, was ihr jetzt gerade gehört habt, natürlich könnte man jetzt denken, ja gut, Karin redet jetzt über die älteren Kinder in der Kita, aber ne, meine Zielgruppe gerade von dem Podcast sind ja auch viele Mütter mit kleineren, mit Kleinkindern oder auch mit Babys. Aber ich finde, man kann das auch darin hin transportieren, weil ja auch da schon so ein Förderzwang teilweise herrscht, ja. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang so Baby-Steps-Kurse gegeben, also so Krabbelkurse, wo wir so kleine Anregungen für die Kinder gemacht haben, wo die Mütter immer mehr wollten. Ja, gib uns mehr, was wir tun können, wie wir die Kinder fördern können, dass sie schneller krabbeln können oder sitzen oder was auch immer. Und ich gebe diese Kurse nicht mehr, ich werde es auch nie wieder tun, weil ich einfach denke, nee, das geht einfach in eine komplett falsche Richtung. Und ich selbst bin ja Mama von 3 Kindern und ich habe beim ersten Kind solche Kurse gemacht und habe auch gedacht, ich muss irgendwie mein Kind fördern und fordern. Und dann habe ich mit jedem weiteren Kind das dann nicht mehr gemacht und alle Kinder sind gleich gut entwickelt. Und ich finde es so spannend, weil ich einfach selbst verstanden habe, obwohl ich ja so viele Jahre in Kita war und diese ganze Fachberatungsnummer gemacht habe und so, dass die Kinder das einfach aus sich selbst heraus lernen, aus intrinsischer Motivation. Und gerade im Familiensystem, ne, mit verschiedenen Kindern ist es sowieso so, dass das eine Kind von dem anderen lernt und es braucht einfach so viel weniger. Das ist mir so wichtig, das nochmal mitzugeben, weil ich bin zum Beispiel auch eine dieser Mütter, die gesagt hat, ich will nicht meinen Kindern vorgaukeln, dass, wenn sie abends ins Bett gehen, über Nacht eine Fee da war und plötzlich der ganze Haushalt fertig ist und morgens stehen sie auf und ist alles schön. Weil es gibt ja so Mütter, die diesen eigenen Anspruch haben, Karin, ja, die wirklich sagen, also wenn mein Kind da ist, dann mache ich nichts anderes außer mein Kind, spiele mit dem und bin für mein Kind da. Finde ich, also ich finde es erstaunlich, diesen Anspruch zu haben. Aber ich habe das nie gemacht. Ich habe immer gesagt, so Mädels, ja, das mache ich ja auch heute, sonst würde ich das gar nicht schaffen, einfach bei einer Familie mit 5 Personen. Es wird alles zusammen gemacht und es ist so lustig, weil meine jüngste Tochter, die ist ja jetzt 2, also die weiß ganz genau, die kann die Spülmaschine komplett alleine ausräumen, ja, mit 2 Jahren, das muss man sich mal überlegen. Die weiß ganz genau, wo die Waschmaschine angeht, wo das Waschmittel ist, also die wissen einfach Bescheid, weil sie immer mit dabei waren, ja, weil das einfach zu diesem Leben dazugehört und sie lernen dadurch ja auch ganz viel für ihr späteres Leben. Und die Kleinste, die will eigentlich auch schon mit kochen, ja, die weiß schon genau, wo die Gewürze sind, weil sie einfach immer mit dabei ist. Und ich finde, dass das einfach ein Weg ist, den wir alle wieder mehr zurückgehen sollten, weg von der Bespaßung, heißt irgendwelche Kurse, irgendwelche Kleinkindbespaßung hinzu, das ist das echte Leben, das ist unser Leben, das ist unser Alltag. Und daran lasse ich dich teilhaben und wir machen das gemeinsam. Was sagst du dazu, Karin?
Du hast das eben so schön gesagt mit dem Kochen und mit dem Geschirrspüler ausräumen. Und also bei mir in der Familiengruppe waren dann ja auch Kinder ab 1,5 oder 2. Also ich habe das wirklich nach den Möglichkeiten, Fähigkeiten des Kindes ausgerichtet. Die kamen auch nur einzelne Tage und einzelne Stunden erst, weil es ist eh so, wenn das Kind Vertrauen aufbaut, dann haben auch die Eltern Vertrauen. Und ja, das kann man immer noch erweitern. Das haben wir dann eben nach und nach gemacht. Und genau das, was du gesagt hast, zum Teil auch, aber das werdet ihr in der Familie verstehen, aus der Not heraus, weil es manchmal gar nicht anders möglich ist. Ne? Viel jüngere Kinder mit 2, die haben so einen hohen pflegerischen Aufwand auch und auch beim Essen noch zu helfen und so. Und ja, aber genau das ist es. Die wollen alle Erwachsenenaufgaben machen. Lass die doch mit einen Lappen nehmen und lass die mit putzen und lass die mit, auch wenn es mal Konsequenz geben kann, dass das Wasser ausläuft und der Eimer umkippt. Auch das können sie wieder. Also was das Schönste ist, ich mach mal ein Beispiel. Das fällt mir gerade ein. Gebt den Kindern die Aufgaben, die ihr genauso auch habt. Und auch wenn mal was schief läuft. Lasst sie selber versuchen, Lösung zu finden. Das Beispiel ist, eine Gruppe von Jungs hat im Bewegungsraum mit der Hängemattenschaukel getobt. Und das war ja natürlich klasse, die hatten ihren Spaß. Und ja, dann irgendwann ist die Hängemattenschaukel abgeflogen. Ja, gut, passiert, ne? Sollte nicht passieren, aber ja, sie haben halt so Krawall gemacht und habe ich gesagt, ja gut, dann findet eine Lösung, ne? Was machen wir jetzt? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Jungs über Stunden damit beschäftigt waren, Lösungen zu finden. Sie haben versucht, mit Tesafilm die Kette zu kleben. Wir brauchen Tesafilm. Ich sage, ja gut, krieg die Tesafilm. Nicht immer gleich dieses, ne, das geht nicht. Und dann lasst sie doch ausprobieren. Ja, und dann irgendwann, wir müssen den Hausmeister anrufen. Ja gut, ich gebe euch das Telefon, ruft ihn an. Sie haben selber mit dem Hausmeister telefoniert, sie haben selber ausgemacht, wann er kommt, sie haben selber vereinbart, sie haben mit ihm das Ding repariert. Was gibt es denn eine größere Aufgabe? Und vor allen Dingen, ihr müsst eins verstehen, und da sage ich jetzt müsst, das sage ich nicht oft, ne? Ihr habt weniger Arbeit dadurch. Überlegt mal, lasst die Kinder doch das mal selber ausprobieren, gebt den Raum, gebt dem Material, gebt den Zeit. Erstens mal entwickeln die Kinder Lösungskompetenzen, die wir so gar nicht, wie wollen wir das? Unser Kopf ist auch nur rund, zwar damit das Denken die Richtung ändern kann, aber auch das ist irgendwo durch die ganzen Überflüsse an Reizen und Aufgaben irgendwann beschränkt. Kinder kommen auf ganz andere Ideen und das ist doch das Wertvolle. Sie entwickeln selber Lösungen. Lasst sie doch ausprobieren. Ja, auch wenn ihr vorher wisst und sagt ihnen das, nee, das kann aber nicht sein. Nee, so wird das nichts. Und so. Ich würde es nicht mehr machen. Lasst sie ausprobieren. So, die wollen bei euch mit den Garten umgraben, gebt ihnen ein kleines Stück, lasst sie buddeln. Egal. Und wenn sie nur die Steine raus oder pflanzen oder sonst irgendwie was, die finden ihre Ideen. Cindy muss schon lachen. Aber es ist ja so. Lasst ihnen die Aufgaben, lasst sie selber Lösungen und Ideen konstruieren. Das ist doch der größte Schritt, um in der Erwachsenenwelt zu bestehen. Und das wird immer mehr. Lösungen zu generieren und aus sich selbst aus. Und du hast das wunderbare Wort gesagt, da möchte ich nochmal was zu sagen. Intrinsische Motivation. Die Natur hat es sowieso angelegt, dass der Mensch von klein auf an, von der ersten Sekunde und sogar schon davor der Geburt neugierig ist. Wir brauchen da gar nichts tun. Der Mensch, wenn wir ihm das nicht durch dieses Überfrachten an Themen und an Aktionen, ich sag immer blinder Aktivismus dazu, wenn wir ihn damit nicht überfrachten, dann hat er eine von Grund auf liegende Neugierde, ja, dass die Kinder euch austesten und dass die natürlich fordern. Ey, ganz ehrlich, wenn ich beliefert werde und eigentlich dafür nichts tun muss, dass meine Neugier befriedigt wird und jemand anderes vor mir hin und her zappelt und sich darum bemüht, dass ich irgendwie was geliefert bekomme, überlegt mal, warum sollte das denn das Kind dann das selber machen? Nein, von Natur auf ist es gegeben. Oder Cindy, wie siehst du das? Von Natur auf ist die Neugierde gegeben.
Genau, und da sind wir aber schon wieder bei dem Thema, dass Neugierde ja gesellschaftlich ein negativ besetztes Wort ist, ja, oder eine Eigenschaft. Sei mal nicht so neugierig und das geht dich nichts an oder so. Also das ist ja schon wieder, und das ist ja das, was wir versuchen müssen zu ändern und zu verstehen, dass Neugierde was Tolles ist. Also diese intrinsische Motivation ist ja ein Fachbegriff, den vielleicht nicht jeder kennt, aber das bedeutet, dass im Prinzip das ist wie ein Motor in den Kindern, den sie von Geburt an mitbringen, der sie dazu befähigt, einfach auch um ihr Überleben zu sichern. Ja, das ist ja ein ganz natürlicher Motor. Sie wollen einfach alles aufsaugen, alles lernen. Sie interessieren sich für alles. Und ja, das kann durchaus auch mal anstrengend sein. Ja, gerade bei meinen drei Mädels manchmal, die fragen mich wirklich Löcher in den Bauch. Ja, Löcher in den Bauch und auch um Themen. Jetzt meine beiden Großen, die sind ja jetzt schon fast 6 und 8. Also manchmal denke ich so, boah, nee, das kann ich jetzt mit denen nicht besprechen, aber die wollen das alles wissen. Und die Zweijährige sitzt daneben und die kriegt auch alles mit, ja. Und ich denke mir so, verrückt, die wird noch mal ein bisschen schneller sein mit allem, weil die einfach das mitkriegt, was die Großen jetzt alles schon besprechen wollen. Und das ist einfach, und da den Kindern das nicht zu nehmen, ja, das ist so wichtig, weil es ist ein natürlicher Motor. Und letztendlich, das habe ich auch so lange nicht verstanden, Karin, weil ich auch einfach so lange mit Scheuklappen durch diese Welt gelaufen bin. Gott sei Dank, meine Kinder haben mich aufgeweckt und deswegen finde ich so erstaunlich, du hast keine, du bist trotzdem sehr, sehr aufgewacht. Dieses, also auch das System Schule, ne? Also es ist ja so krass, wenn wir das Glück haben, dass wir unsere Kinder bindungs- und bedürfnisorientiert begleitet haben und dass sie auch in einer Kita waren, wo das so war, dann kommen sie in die Schule, ja? Dann kommen sie in die Schule, dann haben wir diese Stundenplangeschichte, dieses, du darfst nur was sagen, wenn du dich meldest, es gibt nur die eine richtige Antwort. Und das ist so wichtig, finde ich, das möchte ich nochmal mitgeben, weil ich ja selbst die Erfahrung jetzt auch mache, ich habe jetzt ab diesem Jahr sogar noch ein zweites Schulkind, dass wir den Kindern trotzdem immer wieder dann eben zu Hause diese intrinsische Motivation lassen und die befeuern, weil in den allermeisten Schulen ist nämlich genau dann der Punkt, wo den Kindern das abtrainiert wird. Eigentlich dieser Motor, der in ihnen ist, der mit ihnen geboren ist, der wird da sozusagen zum Stottern gebracht. Und das ist so schade. Und das ist dann der Grund, ne, warum dann, so wie ich auch gefühlt mein halbes Leben, schön angepasst, nichts hinterfragen, ne, nur eine Lösung gilt, die im Lehrbuch steht und keine andere, überhaupt nicht mehr selber nach Lösungen suchen. Und das ist ja dann das Ergebnis daraus letztendlich. Also ich traue mich jetzt mal hier laut zu sagen, dass ich das Schulsystem komplett einfach kritisiere, das Schulsystem, wie das heute ist. Und dass das inzwischen gibt es ja auch Forscher und Wissenschaftler, die darüber sprechen, oder auch gerade so Hirnforscher, dass das einfach nicht gut ist, wenn wir uns angucken, wie Kindergehirne funktionieren, dass das nicht zusammenpasst, so wie Schule heute funktioniert. Und dass es eigentlich also überarbeitet werden muss, aber ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte das noch dauern wird, leider.
Ja, du hast es ja schön gesagt, das hat einfach auch die Funktion, überlegt mal, die Pavlovsche Glocke, ja, tatsächlich, du darfst erst aufstehen, wenn die Glocke läutet, Klar muss es Regeln, Ordnung und Rituale geben. Ja. Nur, also besser als du es eben gesagt hast, könnte ich es gar nicht ausdrücken. Intrinsische Motivation, das hast du ja wunderbar erklärt. Und Neugierde ist so schlecht behaftet in der Gesellschaft. Jetzt, ich sag dir immer, überleg mal selber. Irgendein Thema, du in deinem Hobby, in irgendeiner Expertise, die du hast, oder in deinem Berufsfeld. Ich hoffe, du hast noch irgendetwas, wofür du brennst, weil leider sind natürlich auch die gesellschaftlichen Bedingungen und auch das Arbeitsleben häufig so, dass da Flammen auch ausgelöscht werden. Und die dürfen wir auch wiederentdecken. Es braucht natürlich auch Raum an Zeit, das verstehe ich schon. Aber wie hast du am meisten gelernt? Du Mama oder als Kind oder als Jugendliche, hast du gelernt, indem dir jemand etwas immer nur vorgesagt hat und du eigentlich gar keine eigene Beteiligung hattest? Oder hast du gelernt, wenn du selber dich entfalten konntest, das ausprobieren konntest, egal was es ist, ob es Stricken ist, ob es eine Sportart ist. Ja, wir haben gelernt, wenn wir selber das, was wir geben wollten, reingegeben haben und davon wollten wir dann mehr machen. Ist doch klar. Wenn wir darüber auch Bestätigung und Anerkennung bekommen haben und auch uns selbst gegenüber, wir haben gesehen, das funktioniert, das geht und dann wollten wir mehr machen. Und so ist es auch, ne? So wie du eben beschrieben hast. Und naja, ich habe das ganz, ganz große Glück, dass ich eine freie Schule in der Entwicklung und im Aufbau begleiten konnte vor 2 Jahren, letztes Jahr die Oberstufe und den Unterschied halt wahrgenommen habe. Wir auch eine schon lange bestehende freie Schule, ja, ein paar Wochen besucht haben. Und ich sag euch, selbst als Pädagogin, selbst ich war noch geschockt. Ich sag wirklich geschockt im Guten darüber, wie sich Kinder dort entwickeln. Ja, wie sie, man stellt sich vielleicht vor, da geht alles drunter und drüber oder über Tisch und Bänke, ganz im Gegenteil. Erstmal haben die Kinder alle Bereiche zur Verfügung. Ja, ob das eine Werkstatt ist, eine Nähmaschine, Sportangebote, Gewächshäuser und sonst welche Dinge. Und sie wählen sich ihre Aufgaben so selber. Und also ich mache mal ein Beispiel, die haben Trickfilme gedreht, die Grundschüler. Und da habe ich irgendwann gesagt, wer hat euch das denn gezeigt? Das haben die ganz alleine. Die haben sich alleine die App, die haben alleine geschnitten, die haben alleine Drehbücher gemacht, die haben alleine die Kostüme gemacht. Ja, und die fragen natürlich dann mal die Erzieher, wenn sie irgendwas brauchen oder die Lehrer in der freien Schule. Aber im Grunde sind das Sachen. Und das Witzige ist, ich habe eine medienpädagogische Ausbildung gemacht und jetzt sehe ich, wie die Kinder das aus eigenem Antrieb machen. Also und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Selbstbewusstsein diese Kinder dort entwickeln. Und auch schon die Kleinsten. Und das fand ich auch so schön, was du gesagt hast. Also das muss ich mir selber auch auf die Fahne schreiben, dass ich da mich auch komplett geändert habe. Ich habe auch gedacht, 1,5 oder 2 Jahre, puh, und dann in der Kita. Und es ist so erstaunlich, was Kinder erzählen können. Ja, es gab ein Projekt, wo findest du dein Glück? Oder ein Kuscheltierprojekt einfach. Alle haben ihr Kuscheltier mitgebracht. Und was können euch die Kleinen mit 1,5, 2 oder auch 1 oder natürlich auch schon vorher über ihr Kuscheltier erzählen? Ihr dürft nicht vergessen, das ist der nächste und beste Freund. Ja, was ist das für eine wichtige, ja, Persönlichkeit im Leben eurer Kinder? Oft sind die überall mit dabei, die haben mehr gesehen als ihr von eurem Kind. Ja, zum Beispiel, ne? Also man kann da viele, viele Sachen machen oder wo findest du dein Glück? Ja, da gibt es ein ganz tolles Buch einer Autorin. Wo findest du dein Glück? Also ist Mama wirklich für das Glück von dir verantwortlich, dass das Zimmer aufgeräumt ist oder bist du da schon alleine? Und das ist natürlich Mindset-Arbeit, die fängt so früh an und Kinder können das alles. Die können sich darauf einlassen. Und das Tolle ist, wir dürfen das über die Kinder wieder lernen.
Das
Das ist
ist
so
wirklich.
wunderbar. Kinder zeigen uns eigentlich, ganz ehrlich, du hast ja am Anfang, wie hast du dich ausgedrückt? Kinder dürfen Kinder sein. Oder das Wichtigste an Kindern ist, dass sie spielen dürfen. Wenn wir alle wieder wie die Kinder werden und spielen und das Leben als ein Spiel sehen können mit Leichtigkeit, dann haben wir so einen großen Zugewinn. Ist natürlich schwer bei all dem, was so an Rechnungen abgeht, Krediten und. Ja, kann ich alles verstehen, aber im Grunde ist das Leben ein ganz wunderbares Spiel und wir dürfen da wieder auf die Kinder schauen, wie sie es machen. Sie machen uns das vor.
Und uns eine ganz große Scheibe von ihnen abschneiden, weil das ist ja einfach das Thema, weil wir können natürlich unsere Kinder dann auch so viel besser verstehen, wenn wir uns mehr auf sie einlassen und nicht sie versuchen zu dem zu machen, was wir sind, wo wir ja gerade festgestellt haben, Karin, dass das gar nicht so eine gute Entwicklung ist, die wir gemacht haben durch vielleicht ein ganz standardisiertes Schulsystem und auch Kita ist ja noch mal zu unserer Zeit in den 80ern noch mal ganz anders gewesen als heute. Ach, Karin, das war jetzt aber ein ganz schöner Ritt. Eigentlich wollten wir doch nur über Kita sprechen. Und jetzt haben wir einmal den kompletten Weg sogar bis zum Schulkind gemacht und zum Leben zu Hause mit Kindern. Aber ich hoffe so sehr, dass du da draußen, der vielleicht diejenige, die gerade zuhört, dass du einfach ganz viel mitnehmen kannst für dein Familienleben. Vielleicht nochmal einen anderen Blick auf die Kita bekommst, für die du dich vielleicht entscheidest oder dich entschieden hast. Ich finde auch, Karin, und ich weiß nicht, wie du das siehst, vielleicht noch zum Abschluss. Ich finde auch, dass Eltern sich auch trauen dürfen, sollten, mit Kita ins Gespräch zu gehen, Ideen reinzubringen, auch sich mal was zu wünschen und vielleicht auch ja einfach anzubieten, mitzuhelfen bei einem Projekt, weil viele Eltern trauen sich ja gar nicht, ne? Irgendwie mit den Leitern zu sprechen oder mit den Erziehern zu sprechen, weil die eben schon so viel Arbeit haben. Aber ich denke, das ist eine ganz schöne, weil das ja wieder auch mehr so dieses familiennah ist, wenn tatsächlich Eltern da einfach doch wieder ein bisschen mehr mit reinrücken und ihre Hilfe anbieten oder auch mal einfach Inspiration geben oder aber auch vielleicht einfach Material reingeben, was sonst gar nicht in der Kita gewesen wäre, oder?
Das hast du jetzt toll gesagt, weil du alles, was du gesagt hast, mit dem Punkt verknüpft hast, zu helfen. Das ist ganz wichtig, weil ich würde mir wünschen, wenn ihr hier aus dem Podcast was mitnehmt, und das hoffe ich natürlich, dass es für euch der Antrieb ist, sich zu beteiligen und nicht zu fordern. Weil es ist eine Gemeinschaft, es ist eine Möglichkeit und naja, ihr wisst, wie es beim Arbeitsplatz auch bei euch ist. Wenn gefordert wird, kann auch Widerstand entstehen. Wenn Beteiligung und Gemeinschaft da ist, dann gibt es einen Weg, etwas gemeinsam zu tun. Und ja, wir haben das eh schon eben gehört und auch aus unserer Biografie, dass es eine hohe Überlastung gibt. Aber wenn ihr eine Beteiligung anbietet, erstmal erlebt ihr sehr viel mehr. Ich weiß, das ist schwierig mit Arbeit und so. Nehmt euch die Zeit. Ihr seht euer Kind ganz anders. Ich hoffe, das ist möglich und erlaubt, aber fragt mal nach. Geht in die Kitas, helft mit beim Backen, beim Kochen, beim Adventsbazar vorbereiten, beim Projekt. Können wir mal daran teilhaben? Oder ich würde auch gern mal einen, was weiß ich, Indianernamen haben. Darf ich mal kommen? Darf ich mal eine Stunde dabei sein? Und seid beteiligt und nicht fordernd. Ja, das wünscht ihr euch für euer Miteinander, dass es auf Augenhöhe ist bei den Familien und der Kita. Und du hast ja gesagt, ne, weil ich ja im Grunde keine eigenen Kinder habe. Ich habe 10 Jahre ja die Tochter meines Ex-Freundes großgezogen und habe jeden Tag so viele Familien erlebt. Ihr dürft das. Es wäre für euch eine Riesenbeteiligung, damit man auch sieht, was Lernen ist. Lernen findet im Spiel statt und nicht über gegebene Aufgaben. Das ist ein ganz großer Schatz. Und ja, abschließend, ich würde gerne allen noch einen ganz wichtigen Satz mitgeben. Und zwar der Satz, das Schwierige ist es, im Einfachen das Besondere zu sehen.
Nein, jetzt hast du ja einen rausgehauen, Karin.
Lass die Kinder einfach stundenlang eine Schnecke beobachten oder guckt mit zu, schaut, wie die Schnecke krabbelt. Habt ihr schon mal gesehen, dass ein Schmetterling einen unglaublich langen Rüssel hat, den sie einrollen? Vielleicht kann euer Kind zu Hause euch sowas mal zeigen. Wir haben so viel verloren.
Wunderbar.
Ja, wir haben so viel
Yes.
verloren und das dürfen die Kinder uns wieder beibringen und dabei wünsche ich euch unglaublich viel Freude.
Vielen Dank, liebe Karin. Diesen, das werden wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Schön, dass du das bis zum Schluss aufgehoben hast. Also vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, Karin.
Ja, freut mich. Danke dir. Tschüss.
Danke, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib uns eine Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit anderen, die sich genauso wie du eine freundlichere, gesündere und glücklichere Zukunft wünschen.
Zusammen können wir Kindern eine Stimme geben, Liebe und Verständnis fördern und die Welt Schritt für Schritt verändern, Familie, für einen harmonischeren Alltag. Schön, dass du ein Teil dieser Vision bist.